Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Ich freue mich, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Meinem heutigen Gast sitze ich mal wieder in Innsbruck gegenüber in der Base 5, wo ich auch schon Walli Höll, Max Hitzig und Sven Koch zu Gast hatte. Er ist kein Athlet, zumindest keiner mehr, denn er war selbst Fußballer, bevor er in Innsbruck Gesundheits- und Leistungssport studierte. Darauf folgten zahlreiche Aus- und Weiterbildungen, wie zum Beispiel die Athletiktrainer-A-Lizenz, medizinische Trainingstherapie, Sportphysiotherapie, um nur einige zu nennen. Heute arbeitet er in den Bereichen Trainingstherapie, Athletik und Personal Training und ist einer der drei Inhaber der Base 5. Als Head of Rehab sozusagen kümmert er sich um die optimale Koordination zwischen den Experten in den Bereichen Physiotherapie, Training und Ernährung. Er betreut zahlreiche Spitzenathleten aus den verschiedensten Sportarten auf dem Weg zum Comeback. Namen wie Alexander Armut-Kilde, Nina Ortlieb oder Valentina Höll wurden unter anderem von ihm schon betreut. Seine Erfahrungen und sein Know-how gibt der zweifache Familienvater seit einigen Jahren auch in zahlreichen Ausbildungen und Seminaren weiter. In diesem Sinne sage ich Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Christopher Grieschröck.
Hallo Kaya, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du die Zeit dazu gefunden hast. Ich weiß, die ist rar bei dir. Wie geht's dir heute?
Sehr gut. Es ist Freitag. Also die Energierakete war natürlich schon mal voller, aber insgesamt voll motiviert. Ich glaube, ein cooles Thema am Start und freue mich auf die Zeit jetzt und mal schauen, in welche Richtung das Ganze geht.
Wir sitzen ja, damit sich die Zuhörer auch vorstellen können, hier in der neuen Fancy Base 5 Podcast Box. Warum habt ihr eine Podcast-Box?
Ja, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Also wenn mich früher gefragt hast, was Base 5 charakterisiert, habe ich einfach gesagt, ist eine Location für Therapie und Training. Mhm. Mittlerweile ist es aber bei weitem mehr. Wir haben riesen Stuff im Office mittlerweile. Sprich, wir haben eine eigene Event-Crew, wir haben eine eigene Crew, was Marketing-Themen angeht. Viele Workshops, was ausgearbeitet werden müssen. Also da ist sehr viel Bedarf an zusätzlichem Platz außerhalb von der Trainingsfläche. Und dementsprechend haben wir vor ein paar Monaten die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen außerhalb der Base sehr viel Platz zu mieten, wo wir ja richtig coole Area reingebaut haben, eben mit Podcast, Callbox, wie man sie nennen, wo man mal ungestört Telefonat führen kann oder eben einen Podcast aufnehmen kann.
Es gibt ja auch einen Base 5 Podcast.
Genau, der übrigens bald wieder startet. Der ist jetzt kurz mal ein bisschen auf Eis gelegen, aber mit neuem Konzept wird er wieder starten. Aber auf jeden Fall, da sitzen wir jetzt herinnen und weinen die quasi jetzt gebührend ein.
Ich habe schon gehört, the pressure is on. Podcast-Premiere in der Base 5. Es ist mir definitiv eine Ehre. Und neben dem, was du gerade erzählt hast, also ihr macht ja wahnsinnig viel, habt inzwischen, glaube ich, drei Standorte, Innsbruck, Sölden und Völs. Wie viele seid ihr im Team?
Ja, wir sind mittlerweile 45 Leute im Team, also ja, richtig angewachsen, wie gesagt, an den drei Standorten. Und ja, vielleicht ausholend, warum überhaupt Base 5 eben auf fünf Säulen aufbauend, unsere Philosophie, das ist eben Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports. Und aus unserer Sicht ist eben so, dass man eine gute Balance finden muss zwischen den fünf Säulen, um einfach eine gute Lebensqualität an den Tag legen zu können. Und da geht es nicht nur um Athleten, sondern da geht es um jeden, egal wo man im Leben irgendwo steht. Dementsprechend ist es auch komplett individuell, welche Gewichtung, welche Säule irgendwo hat. Und darauf aufbauend haben wir natürlich auch unser Angebot angepasst. Wie gesagt, Hauptschwerpunkt ist natürlich Therapie und Training in allen Facetten mit Ernährungsexperten und mit am Start. Aber mittlerweile eben auch Events, was wir organisieren mit unserem gemeinsamen Partner Adidas Terex zum Beispiel. Es sind Marketingaktionen, also ganz, ganz viel Social Media, also ein bisschen in die Agenturrichtung geht es mittlerweile, wo wir einige Athleten auch in der Richtung betreuen. Also sehr vielfältig, was sehr viel Manpower erfordert, was aber super viel Spaß auch macht, super abwechslungsreich und ganz viele Möglichkeiten auch natürlich für unsere Mitarbeiter. Und ja, also langweilig wird uns definitiv nie.
Nee, ich kann mich da ganz gut reinversetzen. Und was für mich oder was mir sofort ins Auge springt, ist das Thema Ganzheitlichkeit. Und ich glaube, das Thema Ganzheitlichkeit hat auch bei unserem heutigen Thema sehr, sehr viel Inhalt.
Wir wollen ja vor allem über Thema Reha-Prozesse, also die Phase nach einer Verletzung und das Zurückkommen sprechen. Und dabei steigen wir ein mit deiner Rolle, ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, war ganz begeistert von dem Namen Head of Rehab, mit deiner Rolle, die du spielst. Und daher ist meine Frage, du bist vermutlich der, der dann meistens auch den Erstkontakt hat. Wie gehst du damit um? Wie ist der Erstkontakt, wenn jetzt ein Leistungssportler oder auch Sportler generell nach einer Verletzung zu dir kommt? Gibt es da bestimmte Screenings? Ist es eine subjektive Einschätzung? Wie sind die ersten Schritte, wenn dich jemand kontaktiert?
Ich meine, zunächst muss man sagen, dass jetzt nicht alle Anrufe natürlich bei mir komplett eingehen, sondern es ist eher die Koordination dann rundherum. Aber im Fall jetzt von einem Athleten kommt es natürlich darauf an, ob wir den Athleten schon kennen, ob wir schon irgendwas wissen davon oder ob es komplett ein neuer Athlet ist. Dementsprechend lassen wir uns natürlich einmal die Story erzählen, um was geht es genau, was ist überhaupt das Verletzungsthema, wer ist da alle involviert, was wünscht sich auch der Athlet, also was für Rolle sollen wir generell spielen, weil das ja auch komplett unterschiedlich ist. Dementsprechend müssen wir uns einmal den Ist-Zustand einfach anschauen und dann werden die weiteren Schritte eingeleitet. Meistens ein Kontakt zum behandelnden Arzt, wenn es um eine Operation oder sowas geht, und zumal klarzustellen, was ist überhaupt da jetzt genau Thema, was ist also nachbehandlungsmäßig geplant, was sind so die einzelnen Steps. Also in erster Linie laden wir den Patienten, den Athleten dann einmal zu uns ein, schauen uns natürlich gewisse Sachen an, im Rahmen, was halt möglich ist. Meist im Akutfall kann man sich eh nicht so viel anschauen, weil es eh relativ klar ist, was gerade die verletzte Stelle ist. Aber es wird gleich dann ein guter Erstplan erstellt. Das heißt, was braucht jemand, wie viele Ressourcen hat jemand, ist auch unterschiedlich, ob jemand in Innsbruck wohnt oder von außerhalb kommt, das ist auch unterschiedlich. Dementsprechend ist auch die Planung variiert da einfach ein bisschen. Und dann schauen wir, wen brauchen wir alle in unserem Team? Deswegen, wir haben eben Spezialisten im Bereich Physiotherapie, wir haben Spezialisten im Bereich Ernährungscoaching, wir haben Spezialisten im Bereich Trainingstherapie und wir arbeiten aber natürlich mit Externen, dadurch kennen wir uns ja auch ein bisschen im Bereich Psychologie, im Bereich mentale Stärke zusammen. Und natürlich ist es wichtig, dass man auch mit den Trainern, mit den Spartentrainern, sei das jetzt Skitrainer, sei das jetzt ein Fußballtrainer oder wer sonst irgendwie eine Rolle spielt, dass man da auch abgleicht, okay, wer spielt jetzt in dem ganzen Prozess irgendwo eine Rolle. Das ist einmal der erste Befund quasi und dann wird alles weitere besprochen. Ja. Und so mal unsere Idee, wenn man denjenigen einmal gesehen hat, wenn man so ein Bild einmal hat, was ist da jetzt alles mit dabei von der Verletzung, vom Umfeld her. Und dann wird einmal ein Grobplan erstellt und schauen, okay, wie schaut das Ganze aus, wie stellen Sie sich vor, was können wir bieten, was ist unsere Idee dazu. Und dann kommt das Ganze eigentlich so ein bisschen ins Rollen. Ja.
Ja, es ist, man merkt, wie du ausholst und das zeigt auch, dass so eine Verletzung einfach eine riesen Reichweite haben kann. Also gerade wenn man dann vom Profisport oder Spitzensport spricht, das soziale Netzwerk ist immer wichtig, aber da wird das Netzwerk natürlich auch noch mit Trainern, Vereinen, Verbänden nochmal größer. Jetzt hast du es gerade ganz schön erzählt, dass ihr in der Base 5 ja extrem viele verschiedene Bereiche abdeckt, also insbesondere Physiotherapie, Training und Ernährung, euch dann noch externe Experten dazu holt. Welchen Vorteil haben diese kurzen Wege? Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach extrem viel Zeit spart und man auch weniger Details übersieht, weil man in einem direkten Austausch ist. Du holst die Athleten ab bei der Physiotherapie, man tauscht sich aus, ihr geht weiter ins Training. Welche Vorteile bringt das, wenn alles so zentralisiert ist?
Ja, in erster Linie ist schon mal ein Vertrauensthema, dass man einfach weiß, wie die andere Person arbeitet, was glaube ich in so einem Fall nicht nur für uns, sondern auch vor allem für den Athleten natürlich die entscheidende Rolle spielt, dass man genau weiß, okay, was jemand macht und dass die Kommunikation einfach stimmt, dass man weiß, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man einfach direkte Kommunikation auch machen kann. Also es funktioniert auch teilweise mit externen Leuten super gut, wenn jemand bereit ist, sich auf die Kommunikationsebene einfach einzulassen, weil das ist das Entscheidende in so einer Reha, dass die andere Partei quasi, wenn man so bezeichnen will, einfach weiß, was da gerade abgeht. Also jeder muss eigentlich up-to-date sein und da sind viele Sachen, die vielleicht gar nicht jetzt mit dem Athleten diskutiert werden, sondern vielleicht um den Athleten herum, weil jetzt nicht alles wahrscheinlich für seine Ohren oder für ihre Ohren geeignet ist und dementsprechend ist es einfach super wichtig, dass man sich da versteht, dass man weiß, wie der arbeitet und dementsprechend ist es auch ein Ohrenstandort natürlich für uns super fein, weil ich weiß, wie unsere Ernährungscrew arbeitet, die wissen, wie wir arbeiten im Training, wir wissen, wie unsere Physios arbeiten, also das sind einfach dann einfach viel kürzere Kommunikationswege und viel schneller mit dem Output, den wir uns wünschen. Ja, das definitiv, ja.
Naja, und dann ist ja auch der Vorteil, mehr Augen sehen mehr, kann ich mir vorstellen. Also, dass wenn da aus verschiedenen Bereichen Experten auf eine Person, Athlet, Athletin draufschauen, dass man einfach auch vielleicht andere Blickwinkel bekommt oder für ein Thema sensibilisiert hat, was man jetzt vielleicht als Physiotherapeut nicht auf dem Schirm hat oder auch als Trainer.
Voll, das ist ja im Endeffekt da unser Reha-Konzept. Deshalb haben wir das auch so aufgestellt. Wir sind einfach der Meinung, dass es einfach so ein Riesenfeld ist, dass man einfach nur der absolute Experte in einem Bereich sein kann. Gell? Und so der typische Allrounder, der alles so ein bisschen macht, da noch ein bisschen Ernährung und da noch ein bisschen Training und da noch ein bisschen Physio. Das ist halt alles, aber nicht komplette Experte in einem Bereich. Und das ist uns einfach extrem wichtig. Und eine Waffe hat man am Start, wenn die ganzen Expertenbereiche wie so Zahnräder ineinander funktionieren. Ja? Weil dann hat man einfach die Waffe am Start, wo dann der Output einfach umso größer ist, wo dann der Athlet oder der Patient dann merkt, okay, die reden wirklich miteinander und das ist, der arbeitet dem zu und umgekehrt, die spielen sich quasi gegenseitig die Bälle hin und her und eben wie du sagst, dass einfach ein anderer Blickwinkel reinkommt und sagt, schau dir das nochmal an. Im Training fällt uns das auf, du check mal nochmal da die Beckenposition, schau mal das nochmal an und der Physio sagt, ich brauche jetzt da mehr Masse, ich brauche jetzt da mehr Stabilität, schaut im Training auf das und dasselbe anders. Du, ich glaube, da ist noch irgendein Thema, vielleicht kannst du mal über das sprechen, wenn es jetzt in die psychologische Ebene geht, Ernährungs- und so ist es einfach ein spannendes Arbeiten, super abwechslungsreiches Arbeiten, aber es ist eben nicht Schema F und das ist das, wo ich vorher drauf raus wollte, das ist einfach nicht okay, das ist jetzt standardmäßig läuft genau der Prozess so ab, sondern es ist halt extremst individuell, was jemand braucht und dementsprechend kann man da auch nicht einfach nur ein Buch aufschlagen und genauso machen wir es und das kann man anbieten, sondern wir müssen uns den Fall halt anschauen und sagen, okay, was für Rolle kann man wie spielen und wie ist das Ganze dann auch aufgebaut. Ja. Ich bin mittlerweile so das Wort ganzheitlich, es wird überall verwendet und ist sogar nicht mehr so den besten Ruf, kommt man vor. Natürlich geht es um ganzheitliche Therapie, aber eben jetzt nicht einfach nur, weil alles ganzheitlich heißen muss, sondern weil es eben schon sinnvoll ist, dass die einzelnen Bereiche einfach zusammenarbeiten und einfach mehrere Bereiche abdecken und nicht nur das Physiologische vielleicht das Entscheidendste ist bei einer Verletzung.
Ja, und wie du es gerade beschrieben hast, walk the talk, also Ganzheitlichkeit, dann nicht einer, der irgendwie alles so halb abdeckt. Kein Mensch kann alles abdecken, sondern dann wirklich jeder mit seinen spezifischen Bereichen und da entsteht auch die Komponente, die nicht wirklich messbar ist, leider Vertrauen. Und ich glaube, das spüren Athleten, Athletinnen oder auch alle anderen Menschen, die dann bei euch trainieren, dass sie sich einfach darauf verlassen können, dass das, was ihnen gesagt wird oder was man gemeinsam macht, dass das auch einfach Hand und Fuß hat. Und Vertrauen ist unbezahlbar. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Jetzt ist der Athlet, Athletin bei dir und ist verletzt. Darüber wollen wir heute sprechen. Thema Reha-Prozesse. Ist Verletzung gleich Verletzung? Oder würdest du sagen, es gibt schon grundlegende Unterschiede beim Verletzungshergang?
Definitiv. Also zunächst mal ist keine Verletzung wie die andere. Also jede Verletzung ist in sich schon mal unterschiedlich. Aber dann ist noch vor allem auch natürlich der Zeitpunkt entscheidend. Das heißt, wann ist jemand verletzt? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 2 Wochen vor den Olympischen Spielen mich verletze, mitten in der Saison, ob ich mich am Ende der Saison verletze, wo ich sage, okay, ich habe eigentlich vielleicht Zeit und verpasst gar nicht so viel. Und an welchem Stand ist der Athlet gerade? Geht es gerade um irgendeine Kaderzugehörigkeit? Geht es gerade um irgendwelche Leistungen, die jetzt einfach wichtig sein? Also das erzeugt natürlich den Druck oder das macht die Situation halt dann einfach extrem spannend, wo halt mehrere Komponenten und nicht nur die Verletzung per se mit reinspielt. Und so würde ich gar nicht sagen, dass es jetzt es kann genauso der Bänderriss, der banale Bänderriss im Sprunggelenk, den jeder wahrscheinlich von uns schon mal irgendwo gehabt hat, kann genauso ein Weltuntergang für jemanden sein, wie Wahnsinnsverletzungen, was man momentan ja eh tagtäglich irgendwo mitkriegt. Man ist natürlich eine andere Hausnummer nochmal, aber genau sowas kann emotional das Gleiche auslösen bei jemandem, wenn es zum falschen Zeitpunkt ist, am falschen Umfeld und so weiter. Gell? Also das ist super spannend, deswegen muss man sich das Ganze einfach anschauen, wie holt man denjenigen ab? Wie geht es jemandem? Es ist ein Unterschied, wie jemand auf eine Verletzung reagiert. Gell? Manche sind vielleicht sogar froh, weil sie eigentlich irgendwie gerade den Druck spüren und merken, hey, cool, mal Auszeit und ich habe irgendwie eine Art Ausrede, jetzt blöd gesagt, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich kann jetzt einfach mal 6-8 Wochen mal durchschnaufen und habe jetzt nicht den Druck. Ja. Auf der anderen Seite kann es jemandem ganz anders gehen. Also das ist super spannend und ich glaube, die Komponente ist eine von den entscheidenden, dass man das auch einschätzen kann. Dass man nicht nur die Verletzung anschaut und sagt, okay, das ist wie eine Nummer und die behandelt jedes Kreuzband genau gleich. Funktioniert vielleicht auf physiologischer Ebene, aber gerade die Gefühlsebene, was sonst noch alles mit reinspielt, ist einfach entscheidend für einen guten Heilungsprozess, für das, dass der im Idealfall einfach stärker wieder rauskommt aus dem Ding. Ja.
Ja, ich glaube, ganz eine spannende Komponente ist ja auch das Thema, war jemand schon mal verletzt? Also kennt er auch den Prozess, weiß, wie ist der Ablauf und hat auch schon mal das Gefühl erlebt, ich kann zurückkommen. Ich glaube, jeder, der sich schon mal verletzt, also der sich das erste Mal verletzt hat, das ist ein ganz krasses Gefühl der Hilflosigkeit und man hat ja noch nie die Erfahrung gemacht, ich kann wirklich komplett hergestellt wieder zurückkommen.
Voll. Und es ist natürlich auch, wie häufig ist die Verletzung? Ich meine, beim Kreuzband ist jetzt mittlerweile, weiß jeder, okay, wenn es einigermaßen gut läuft, dann komme ich mit ziemlicher Sicherheit wieder retour. Gell? Das ist jetzt eben was anderes. Aber wenn ich jetzt irgendeine komplexe Verletzung habe, wo vielleicht die Unsicherheit einfach, man kann es nicht sagen, wohin geht die Reise? Gell? Man weiß nicht, was in ein paar Monaten passiert. Kann jemand überhaupt wieder gehen? Kann jemand überhaupt wieder seinen Sport machen? Ich glaube, die Unsicherheit ist am Anfang ein Riesenthema. Mhm. Ja, wo man selber einfach auch nicht sagen kann. Also man kann nicht versprechen, dass es wieder funktioniert. Und da muss man auch schauen, wie reagiert man drauf und wie kommuniziert man mit einem Athleten, ohne dass man jetzt komplett nach unten drückt, aber eben auch nicht, dass man eben irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht. Mhm. Also da muss man schon schauen, dass man einen guten Weg findet, um gerade die erste Phase von der Verletzung einfach in eine gute Richtung zu bringen. Also macht einen riesen Unterschied. Ja. Mhm.
Ich glaube, das waren jetzt schon drei ganz spannende Punkte. Also einmal Zeitpunkt der Verletzung, die Erfahrungen, gab es schon mal eine Verletzung, die Art der Verletzung, Schwere der Verletzung. Und vielleicht als letzter Punkt, würdest du sagen, es gibt traumatischere Verletzungshergänge und weniger traumatische, also in Bezug auch, wie der Unfall passiert ist. Da würde mich jetzt deine Meinung, der dann so einen Prozess auch natürlich nochmal viel intensiver und näher dran begleitet, interessieren.
Ja, definitiv. Also gerade wie der Verletzungshergang überhaupt passiert, kann natürlich ganz, also manche haben Bilder im Kopf, die was die nächsten Wochen einfach jedes Mal, wenn man die Augen schließt, irgendwie wieder daherkommen. Also man kann es auch wieder nicht verallgemeinern, das ist auch wieder, wie reagiert jemand da drauf, aber es gibt definitiv Sachen, wo man einfach in dem Bereich ganz, ganz viel arbeiten muss, um das wieder hinzukriegen, dass überhaupt wieder das Vertrauen, selbst wenn es körperlich wieder hergestellt werden würde, dass überhaupt das Vertrauen wieder da ist, dass ich mich überhaupt wieder auf sowas einlasse, weil eben das Erlebnis so dramatisch war. Vielleicht eben, da gehört dazu einerseits der Verletzungshergang, vielleicht auch das Umfeld, das heißt, welche Medienpräsenz, wie viele Leute waren da gerade involviert, welche Bilder hat man am Anfang irgendwo gesehen, war man irgendwie bewusstlos, sieht man so einzelne Bilder, irgendwie ein Helikopter, was auch immer. Gell, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, dann Schmerz spielt natürlich eine große Rolle, wie schmerzhaft war das am Anfang. Gell, also da können viele ein Lied davon singen, die extreme Schmerzen empfunden haben, was das mit dem Körper macht, gell, und wie sich der Körper sträubt dagegen, sowas jemals wieder zu erfahren.
Dementsprechend, was ja auch, ich unterbreche kurz, eine ganz normale Reaktion des Körpers.
Absolut, ist, ne? Absolut. Aber das ist eben etwas, was man, ja, Schmerz ist wieder was Subjektives grundsätzlich, aber wenn man das einmal erlebt hat, dann wird sich der Körper dann dagegen wehren, gell? Und wird wahrscheinlich nicht die Bereitschaft haben, wieder das letzte Prozent wieder vielleicht zuzulassen. Also definitiv gibt es da Unterschiede. Ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt einfach im Training jetzt einen lockeren Lauf fahre und da jetzt irgendwo verkannt jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Skifahren bleiben, mir da das Kreuzband reiß, wie wenn ich jetzt bei einer Weltmeisterschaft, wo es um alles geht, im zweiten Durchgang ich oben stehe und eigentlich die Chance hätte, da irgendwie eine Medaille zu holen und dann irgendwie sowas passiert mit der ganzen Medienpräsenz, auch mit dem ganzen Echo danach, dass das aufgebauscht wird, welche Rolle ich generell spiele in der Medienlandschaft. Aber ich glaube, dass das einfach zwei verschiedene Sachen dann nochmal sein, obwohl es die gleiche Verletzung vielleicht ist. Mhm. Also schon super spannend, was da alles mit dazugehört, ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo es ganz wichtig ist, Menschen, die mit Athleten, Athletinnen, die sowas erlebt haben, auch zu sensibilisieren. Du hast jetzt gerade schon ein paar Symptome angesprochen, wie zum Beispiel eine ganz stark erlebte Angst. Das können auch Trauerreaktionen sein, die gar nicht adäquat sind für die Situation. Da kann dann auch Wut eine Rolle spielen, Flashbacks oder Bilder, die zurückkehren, wie zum Beispiel von dem abstehenden Bein oder tatsächlich auch, wenn es ein offener Bruch war mit Blut, also muss man ganz klar so sagen, das sind natürlich heftige Bilder. Es können Erinnerungslücken entstehen, wo sich jemand nicht mehr so wirklich daran erinnert, was war. Das kann auch wieder zurückkommen, aber das ist erstmal sehr beängstigend, weil es natürlich extreme Gefühle von Hilflosigkeit auch erzeugt und auch vegetative Symptome können ja dazukommen. Also dass der Körper auch einfach reagiert, eine extreme Unruhe, was man dann auch ganz gut messen kann, oder sozialer Rückzug. Und das alles sind ja auch Symptome, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, auch vielleicht mal an der Stelle zu erwähnen, die laut dem ICD-10, das ist ja der internationale statistische Klassifikation für Krankheiten, eine akute Belastungsstörung ist. Und in so einem Fall, glaube ich, ist es eben gerade total wichtig, vielleicht auch mal nicht nur, in Anführungszeichen, einen Sportpsychologen, sondern auch einen Psychologen als Experten hinzuzuführen, um in der Akutsituation zu intervenieren und auch wirklich nachhaltig bleibende Schäden vielleicht zu verhindern, um den Athleten auch einen Wiedereinstieg zu erleichtern. Das ist jetzt mal die ganz krasse, dramatische Situation, aber die gibt's. Das ist
definitiv, und ich glaube, es ist vor allem auch wichtig, dass man dem Athleten, der Athletin das auch klar macht, dass das super normal ist, dass man so reagiert und dass man dass es wichtig ist, auch über solche Sachen einfach zu reden. Mhm. Ja, weil gerade die Unsicherheit, das ist das, was jemanden dann einfach verrückt macht am Anfang. Gar nicht dazu komme ich wieder zurück in den Sport, sondern was passiert da mit mir? Ich weiß gar nicht, was mir geschieht. Ich habe irgendwie Angstzustände, habe die Reaktion, das kenne ich gar nicht, habe Schmerz in der Nacht, habe irgendwie, kann generell gar nicht schlafen. Das sind ja alles Sachen, die natürlich ganz, ganz wichtig sein im Heilungsverlauf, weil das können, die Regeneration kann massiv gestört sein, wenn man das nicht gut aufarbeitet. Gell? Also das ist, insgeheim weiß man es, aber es wird trotzdem noch immer nicht bei allen so gelebt, weil einfach in erster Linie steht da, okay, das kaputte Bein, die kaputte Schulter, die Wirbelsäule, was auch immer, die Operation wird angeschaut und eben so fast so ein bisschen wie eine Nummer, einfach wie ein Gerät, das gerade repariert werden muss. Und es wird nicht geschaut, dass da eigentlich mehr dahinter steckt, dass das eigentlich das Entscheidende ist, um dem Körper überhaupt die Ressourcen zu geben, überhaupt Heilung zuzulassen, dass man da in dem Bereich dann intervenieren kann. Also es ist in der Akutphase definitiv eines der wichtigsten Sachen. Und da können, die psychologische Ebene spielt natürlich extrem entscheidende Rolle, aber wahrscheinlich hat nicht jeder die Ressourcen oder die Möglichkeiten, sowas mit reinzunehmen. Trotzdem ist es auch wichtig, dass egal wer mit jemandem arbeitet, dass man das auch am Schirm hat und dass man sagt, okay, man muss jetzt nicht die mega Beratung machen, weil man muss natürlich schon wissen, wo die Kernkompetenz ist, aber dass man auch solche Sachen mal anspricht. Merkt, okay, es ist völlig normal, dass da jetzt Angst dabei ist, dass da Unsicherheit dabei ist. Du hast es angesprochen, wenn jemand noch nie eine Verletzung gehabt hat, dann ist auf einmal, okay, Operation, ich habe noch nie eine Operation gehabt, was passiert da jetzt? Ich schlafe da oder ich habe die Maske da irgendwo drauf und wache dann wieder auf und auf einmal ist alles erledigt. Und so, was ist jetzt mit mir passiert? Gell? Das sind natürlich alles Sachen, da muss ich drüber reden und muss schauen und dann wird es auch normaler und normaler und ich glaube, das ist schon mal der erste Step, um überhaupt über Reha zu reden, aus körperlicher Sicht jetzt. Ja.
Ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Übergang, um reinzuspringen in unser Modell. Also es ist ein relativ bekanntes Modell aus der Sportpsychologie nach Hans Eberspecher, das Ikone der Sportpsychologie, Legende würde man sagen. Und Hans-Dieter Hermann, der jetzt 20 Jahre Sportpsychologe der deutschen Fußballnationalmannschaft war. Und ich finde das Modell sehr schön und bin vielleicht auch so ein kleiner Modellfan, weil man da sehr viel sehr anschaulich machen kann oder vielleicht auch für die Zuhörer, wenn man diese vier Punkte im Kopf hat, das ganz gut zuordnen kann, den Überblick behält. Und das erste oder die erste Phase ist die Präventionsphase. Und du hast vorher kurz angesprochen, beziehungsweise nein, die erste Phase, ich erzähle erst die oder beschreibe erst die ganzen Phasen, Präventionsphase, dann kommt die Akutphase, da hatten wir jetzt schon ein paar Themen, die Rehabilitationsphase und zum Schluss die Wettkampfvorbereitungsphase. Und jetzt springe ich wieder rein, Präventionsphase, und du hast es vorher kurz angesprochen, der Punkt der Verletzung, und eigentlich ging es schon viel weiter vorne los, dass vielleicht zu viel Stress war, dass man bestimmte Frühwarnzeichen nicht erkannt hat, selbst nicht erkannt hat. Das ist ja oft das. Man, gerade in den High-Performance-Bereichen, lernt man sehr gut zu funktionieren. Das heißt, man geht über Stress, man nimmt Stress nicht wahr oder tut ihn ab. Naja, ist ja ganz normal, alle anderen müssen es auch aushalten. Es gibt vielleicht eine Fehlkommunikation im Team oder auch zu wenig Kommunikation, zu wenig offener Umgang mit Emotionen und Zweifel. Also, dass man auch darüber sprechen darf, dass man Angst hat, Zweifel hat oder unsicher ist und somit auch, und das ist ja die wichtige Funktion von Emotionen, auf die Bedürfnisse eingehen. Und oft könnte man, ich glaube zumindest, man könnte oft Verletzungen vermeiden. Natürlich nicht immer, aber meistens steht schon vorher irgendwas im Raum.
Definitiv würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Trotzdem ist es extrem schwierig, sowas anzugehen. In welcher Rolle? Das ist immer die Frage. Jetzt dem Athleten, der Athletin kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Natürlich, in der Nachbetrachtung ist man immer schlauer, der berühmte Satz. Und man sieht dann vielleicht die Anzeichen, aber muss sie dann im Fall eigentlich erkennen. Und ich finde es super schwierig, aber selber in der Situation, ich meine, es geht halt um Leistung, es geht halt darum, weiterzukommen und es wird nicht immer alles perfekt laufen und es sind wahrscheinlich viele Sachen, wo wahrscheinlich die gleichen Anzeichen sind und es geht nur mal gut. Mhm. Beim letzten Mal ist es ja auch gut gegangen, da bin ich vielleicht mit ein bisschen Erkältung, habe ich mein Fußballspiel gemacht oder mein Skirennen gefahren, was auch immer. Ja? Also da wirklich dann drauf zu hören und vor allem als Athlet dann zu sagen, ich starte halt nicht, obwohl es eigentlich vielleicht gehen würde, ist natürlich, ja, das macht keiner. Also da kann man einen Athleten, der Athletin überhaupt keinen Vorwurf machen. Also es wird keiner machen, der einigermaßen Ambitionen hat und der ehrgeizig dort rein ist. Das muss man ganz klar sagen. Auf Trainerebene ist es genauso schwierig, dem Athleten jetzt zu sagen, ich sehe, dass da ein paar Prozent vielleicht fehlen, du startest heute nicht oder du spielst halt nicht von Anfang an. Weil natürlich, also du weißt, worauf ich raus will. Also das ist super schwierig da jetzt, dass sich irgendwer hinstellt. Wenn der jetzt natürlich sein Bein gebrochen hat und das 90 Grad rüber steht, ist es klar für alle. Aber wenn eben so kleine Sachen sind, also ich habe schlecht geschlafen oder ich habe irgendwie eine Erkältung gehabt oder ich, ja, ich fühle mich einfach nicht ready. Irgendwas zwickt vielleicht in der Muskulatur, ich merke es. Aber das letzte Mal habe ich das auch schon mal gespürt und das ist gut gegangen. Ja? Also wer sagt, dass derjenige dann nicht seinen Sport macht, also wer steht da wirklich auf? Gell? Und wird es dann eher belächelt oder ist es dann das Richtige gewesen? Und das Problem ist, man weiß halt nicht beide Wege. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen und sagen, okay, jetzt Ende ist, sondern man ist es halt, ist es immer erst zu spät und dann weiß man, okay, die Vorzeichen waren doch, hätte sie nur beachtet. Ja.
Ich glaube, es ist extrem wichtig, was du ansprichst oder du hast es am Anfang, hast du kurz erwähnt, Vorwürfe machen und ich glaube, die Akutphase. Also ich würde zum Beispiel meistens werde ich natürlich dann, Entschuldigung, die Präventionsphase, ich werde natürlich meistens in der Akutphase herbeigezogen und es braucht sehr viel Zeit, bis man irgendwann überhaupt auf die Präventivphase nochmal zu sprechen kommt, um vielleicht zu reflektieren, was wollen wir in Zukunft anders machen, gar nicht, was lief falsch, weil es ist, man kann es drehen und wenden, wie man will, oft spielt ja auch, das ist ein Thema, das spreche ich ganz oft an, es kann einfach auch mal Pech sein, das ist, finde ich, ganz wichtig, das auch zu betonen, dass niemand irgendwas dafür kann. Aber vielleicht gibt es Dinge, die man in Zukunft besser machen kann oder zumindest drüber sprechen kann. Weil oft ist es allein schon eine Erleichterung, dass jemand sagen darf, boah, mir geht's heute nicht so gut oder es ist gerade einfach echt viel zu stressig. Wo man irgendwie versuchen kann, durch ein Gespräch ein bisschen Druck zu nehmen. Und ich, ja, 5% Restrisiko, glaube ich, trägt man immer, vor allem auf dem Niveau. Aber die Präventivphase ist zumindest etwas, was man dann auch wieder angehen kann und sagen, okay, bestimmte Dinge versuchen wir zu vermeiden in der Zukunft.
Genau, du hast es richtig gesagt. Also ich glaube, dass die Präventivphase erst funktioniert oder so richtig funktioniert, wenn es mal eine Verletzungsphase gegeben hat. Weil dann weiß man, okay, das ist schon mal schiefgegangen und beim nächsten Mal werde ich das garantiert nicht nochmal machen. Schwierig ist für Athleten, die noch nie eine Verletzung gehabt haben, da dann einzusteigen. Weil die wissen ja gar nicht, was passiert wäre überhaupt. Gell? Man kann es ihnen klar machen, man kann sagen, wie wichtig es ist und vielleicht nehmen sie sich ein Beispiel an anderen Sachen oder an anderen Athleten oder Athletinnen. Aber eine Verletzung ist so gesehen eigentlich eine Chance, so blöd es klingt, einfach vieles in Zukunft besser zu machen, optimaler zu machen und vielleicht ein bisschen mehr auf seinen Körper zu hören und die Zeichen vielleicht besser zu erkennen. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall behaupten.
Mhm. Ja, wie du sagst, das ist eigentlich schade. Aber die Präventivphase, die findet dann meistens, eigentlich sollte die letzte Phase in dem Modell sein, nachdem wieder der Wiedereinstieg kommt aus dem Learning und dann arbeitet man an den Präventionen. Und auch so Themen wie Zyklus zum Beispiel spielen da ja auch eine ganz große Rolle. Klar, ich weiß von mir selber, da hätte ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber wenn man dann mal Verletzungen hat und auch vielleicht den eigenen Körper natürlich besser kennenlernt, sind es so Aspekte, die präventiv gesehen wieder Sinn machen. Aber leider, so ist es, meistens beschäftigt man sich dann erst, wenn es passiert ist. Die Akutphase, wir haben vorher schon ein paar Themen angerissen. Also die Verletzung passiert, dann Auseinandersetzung mit der OP, vielleicht auch Risiken, Bewältigung des Ereignisses. Welche Themen begegnen dir da am meisten im Gespräch mit den Athleten?
Ja, ich würde sagen, es gibt so typische Fälle, die einfach unterschiedlich reagieren. Mhm. Es gibt halt die Athleten, die sofort das als Chance sehen und sagen, ey, ich komme da stärker raus, die eigentlich nie einen Moment zögern. Ist natürlich auch wieder abhängig, was für Verletzung und wo steht jemand. Das ist natürlich der Optimalfall. Es gibt aber dann Leute, die einfach in ein tiefes Loch fallen. Die zuerst mal, alles ist scheiße und ich bin jetzt einfach mal
kommt die Sinnkrise.
Ganz genau. Mhm. Ich stelle alles in Frage. Also das Thema unfair, warum immer ich und so weiter. Ja, das ist schon ein Riesenthema natürlich am Anfang. Vielleicht auch mal gut, dass man das einfach einmal zulässt und sagt, okay, das ist jetzt völlig normal. Das ist jetzt, wäre ja komisch, wenn du dich jetzt gut fühlen würdest und sagst, ja, ich habe eine Verletzung. Mhm. Also das darf mal sein. Aber wie gesagt, da bist du dann die Expertin, wie es dann weitergeht oder wie man jemanden da wieder rauszieht. Aber es muss trotzdem in einer gewissen Art und Weise schon ein bisschen ein Plan stehen. Oder der Athlet, die Athletin muss wissen, was auch in der Phase irgendwo passiert. Das ist so viel wie möglich an Sicherheit, was man jemandem geben kann, unterstützt schon mal. Mhm. Unabhängig jetzt, ob der in das Loch fällt, aber ich gebe ihm zumindest, okay, das passiert die nächsten Tage, das ist trotzdem wichtig, auch wenn es jetzt gerade scheiße ist und wir nicht wissen, wo die Reise insgesamt hingeht, weil da muss man auch offen und ehrlich sein. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man Vertrauen kriegt, dass man jetzt nicht da irgendwas daher lügt, sondern einfach das auch sagt, wenn es unsicher ist. Aber trotzdem weiß der, was jetzt die nächsten Steps sind und dass sich alle reinhängen werden, dass das wieder da hingeht. Mhm. Und dann ich glaube mit Fortschritt, oder das ist dann wahrscheinlich in der nächsten Phase dann eher so das Thema, wo man jemanden dann auch wieder, wenn jemand wieder sieht, okay, es geht wieder vorwärts, dann kommt man auch wieder raus. Aber gerade in der Anfangsphase ist es super wichtig, dass derjenige nicht alleine ist, dass er merkt, okay, es beschäftigt sich jemand damit und man kann auch, es gibt nie eine Phase, wo man nichts machen kann. Mhm. Ja, wir haben schon Fälle gehabt, wo jemand ans Bett gefesselt ist, mehr oder weniger, wo einfach gar nichts möglich war, wo man nicht einmal aufstehen kann, Tageslicht irgendwo schwierig. Also selbst da kann man was machen. Man kann schauen, dass man irgendwie auf das Nervensystem irgendwie Einfluss nimmt, mit Atemsachen, mit Meditation, mit was auch immer. Irgendwie, dass man einen positiven Eindruck, dass man dem Athleten, der Athletin das Gefühl gibt, trotzdem wieder so ein bisschen Herr der Lage zu sein, trotzdem ein bisschen wieder ins Cockpit zurückzusteigen. Auch wenn es natürlich in dem Moment schwierig ist, aber so vielleicht so ein kleines Köntchen, dass man nicht komplett ausgeliefert ist. Weil das ist natürlich das Gefühl, was jemand hat, vor allem wenn er jetzt irgendwie da im Bett liegt und eigentlich nur bedient werden muss irgendwo. Ja. Also das sind so die zwei Beispiele, was ich jetzt auch schon begegnet habe. Es gibt natürlich so ein Mittelding, die sagen, okay, ist eh alles wurscht. So, das gibt es natürlich auch.
Schauen wir mal.
Genau, also ja, so eher auf Zufall, was der nächste Step ist. Aber ich sage, das sind die zwei Hardcore-Seiten, würde ich sagen. Ja.
Aus meiner Perspektive, es ist cool, wenn man, also ich arbeite ja auch sehr gerne im Austausch, wenn natürlich besteht nicht immer die Möglichkeit, aber jetzt gerade mit Leistungssportlern, die auf Spitzenniveau unterwegs sind, die Möglichkeit mit Physiotherapeuten und Trainern eben die Möglichkeit zum Austausch hat. Du hast gerade beschrieben, Einwirkungen aufs vegetative Nervensystem. Erklärst du den Athleten, Athletinnen auch die Heilungsprozesse? Also ich versuche das aus meiner Warte, da bin ich nicht Experte, versuche mich da dann jedes Mal wieder auch intensiv einzulesen, welchen Einfluss natürlich auch hormonelle Themen haben, Ausschüttung von Cortisol, von Adrenalin, weshalb ich zum Beispiel erkläre, warum Meditation oder Entspannung so wichtig ist, um einfach bestimmte Hormone auch wieder runter zu regulieren. Beschreibst du den Athleten, das ist ja auch oft so komplex, aber damit ein Verständnis dafür entsteht, was gerade passiert. Weil ich glaube, das Verständnis am Anfang ist ganz wichtig, dass man schwitzt, dass man vielleicht schlaflos ist, dass man total unruhig ist, dass man angespannt ist, dass man am Zittern ist, dass man ja vielleicht auch Verdauungsprobleme kriegt. Also all diese Themen, die ja einfach sehr viel mit dem Organismus zu tun haben. Erklärst du denen die Abläufe?
Definitiv. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man sehr viel erklärt, dass man sehr viele Informationen gibt. Natürlich in einem Bereich, was einfach auch verständlich ist. Also man muss jetzt da keinen wissenschaftlichen Vortrag halten. Aber ich glaube, es ist super wichtig, dass jemand weiß, was passiert da gerade und warum ist es gerade entscheidend, vielleicht gerade in der Akutphase weniger zu machen und nicht nur zusätzlich einen Stressreiz da drauf zu setzen. Weil viele haben das Gefühl, ich muss so schnell wie möglich wieder. Und sie haben die Bilder im Kopf so, die anderen Athleten sind irgendwo mit Gipsfuß am Tennisplatz und spielen da Bälle zurück und so. Es ist irgendwie falscher Ehrgeiz, gell, oftmals, weil man natürlich nicht weiß, man meint es gut, aber es ist oft, gerade in der Akutphase, super wichtig, da Ressourcen zu schaffen, dass man einfach alles andere versucht, wegzuhalten davon, keinen zusätzlichen Reiz irgendwo draufkriegt. Wenn Reiz, dann etwas, was das System eher nach unten fährt, damit wirklich der Körper komplett auf Heilung positioniert ist, mhm, gell, und nicht nur was anderes verschwenden muss. Mhm. Gell, da spielt die Ernährung natürlich auch eine große Rolle, weil ich kann natürlich auch über Ernährung einen Störfaktor mit reinhauen. Gell. Wenn der Körper dann auf einmal Ressourcen in einem Ernährungsbereich zum Beispiel für Alkohol braucht, dann sind wir natürlich wieder ja, fehlende Ressourcen im Bereich Heilung. Gell. Also, mhm, da braucht man nicht reden. Und dasselbe ist auch natürlich in der mentalen Komponente, hormonellen Situation. Wenn dauerhaft Stress im System da ist, dann muss ich schauen, dass ich den Stress reguliere, mhm, bevor ich überhaupt irgendwo was anderes mache. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, wie ich das machen kann. Das ist dann wieder extrem typabhängig, auf was jemand anspricht. Also ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nicht jeder der Typ für Meditation, aber manche lassen sich darauf ein. Und, mhm, wenn es halt mal keine andere Möglichkeit ist, dann kann man das demjenigen auch klar machen, dass das jetzt was Positives ist und nicht jetzt irgendein Hokuspokus, sondern okay, wir können in dem Moment kann man nur so auf deinen Körper, mhm, Einfluss nehmen. Also nutzen wir die Chance und machen da was irgendwo draus. Und das ist super spannend, weil so die Athleten oder die Patienten einfach auch auf das Boot mit aufspringen und merken, ah, cool, das gehört jetzt zu meiner Reha dazu. Die fängt, mhm, nicht erst an, wenn ich wieder im Gym stehe oder auf der Physioliege liege, sondern die fängt vom Operationstag, die ersten Minuten danach, fängt das ganze Ding an. Ja? Mhm. Und je mehr man da Einfluss nehmen kann, in der positiven Wirkung, desto besser. Gell? Mhm. Aber oft ist so, ich beschreibe es oft so, weniger ist mehr. Man muss Sicherheitsgefühl vermitteln und schauen, okay, was sind die einzelnen Sachen, die jetzt wirklich unterstützend wirken und nicht nur zusätzliche Belastung für das ganze System darstellen.
Ja. Mhm. Und ja, Verständnis ist da, glaube ich, eine ganz wichtige Basis, um das Commitment auch von jemandem zu bekommen. Das ist ganz spannend bei so Erstterminen oder Erstgesprächen, wenn ich Athleten frage, okay, wie geht's dir, was für Symptome hast du, wie fühlst du dich? Und dann wird da gerade auch auf psychosomatischer oder vegetativer Ebene ganz viel beschrieben. Und dann sitze ich da und sage, ja, das ist normal. Das ist normal. Und dann, ja, wird man oft so angeschaut mit großen Augen, weil man sich natürlich auch mehr erwartet. Und ich sage so, genau das gilt jetzt zu akzeptieren. Und ich glaube, gerade in der Akutphase ist die Akzeptanz erstmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist normal. Und dann, naja, es gibt ja Menschen, die schauen gerne Tierfilme. Und dann bringe ich auf das Beispiel und frage, hast du schon mal in einem Tierfilm gesehen oder weißt du oder im Biounterricht, was ein verletztes Tier macht? Und Tiere machen ja nicht Dinge, weil die gut oder schlecht sind, sondern weil sie richtig sind, weil Tiere Gott sei Dank noch ganz gute Instinkte haben. Ein verletztes Tier zieht sich zurück und wartet und hat ganz viel Geduld und ja, akzeptiert die Ruhe. Und genau das werden wir jetzt erstmal tun, außer den Rückzug. Aber Ruhe geben, weil ja, es fördert einfach die Heilungsprozess und genau das braucht der Körper, weil der eh extrem viel arbeitet. Also das kann man ja auch, glaube ich, ganz gut messen mit den Daten, wie viel der Körper eigentlich zu verarbeiten hat bei einer schweren Verletzung.
Voll, auf allen Ebenen. Also super spannender Punkt, den du sagst. Und viele machen ja das, sie geben die Verantwortung ab und sagen, okay, du machst jetzt, der Arzt macht jetzt, der Therapeut macht jetzt, der Psychologe macht jetzt. Und ich glaube, es ist super wichtig, dem gleich zu vermitteln, dass man selber immer noch das beeinflussen muss, selber nur sich reinspüren muss ins Knie, in die Schulter, in das Sprunggelenk. Und das, auch wenn man jetzt Ruhe gibt und auch wenn man weniger macht, aber trotzdem möchte ich, dass er spürt, dass das System gerade runterfährt, dass das jetzt positiv ist, dass man sich mit dem auseinandersetzt. Und ich glaube, da spielt Information eine ganz große Rolle, weil dann nimmt man es auch eher auf. Sonst hat man das Gefühl, man verplempert Zeit und das erzeugt nur mehr Stress. Und dann haben wir natürlich einen Teufelskreis, definitiv. Und eben wie du sagst, die Akzeptanz, ich glaube, das braucht bei manchen einfach eine gewisse Zeit und ich glaube, das ist auch gut so. Und manche, da braucht man nicht am ersten Tag jetzt schauen, du musst es akzeptieren und du musst es akzeptieren, weil das weißt du am besten, das funktioniert sowieso nicht. Sondern man muss einfach schauen und muss einfach dem bestmöglich unterstützen und dann schauen, irgendwann muss der Punkt dann kommen, wo man sagt, okay, jetzt haken dran, jetzt lassen wir alles, was hinten war, lassen wir hinter uns und jetzt schauen wir nach vorne und jetzt müssen wir das annehmen. Jetzt müssen wir die Situation annehmen, weil wir können das nicht rückgängig machen. Ob das jetzt unfair war oder ob der, was auch immer, wer da jetzt irgendwie Schuld gehabt hat. Insgesamt, die Verletzung ist da und jetzt müssen wir die Intervention machen. Die kann man gemeinsam, da kann man alles dran setzen oder man kann jetzt Ressourcen verschwenden und dem nachweinen und sagen, okay, hätte ich gedacht, war ich gedacht und so.
Ja, aber du sagst es eh. Also ich meine, die Akzeptanz kommt, also habe ich nur selten erlebt, die kommt nicht sofort und da darf vorher auch Trauer sein, da darf auch Ärger oder sogar Wut sein. Das ist, glaube ich, alles fein. Und dann braucht jeder unterschiedlich lang, bis die Akzeptanz dann auch wächst. Das ist ja auch ein Prozess. Und dann geht es eigentlich, zumindest in meiner Arbeit, viel darum, die Selbstwirksamkeit wieder zu reaktivieren. Du hast es erwähnt, das Gefühl, Herr der Lage zu sein. Und dann rutscht man in die nächste Phase und das ist eben die Reha-Phase, wo es dann auch darum geht, die ersten Ziele wieder zu setzen. die fangen vielleicht mit der Wundheilung an. Das ist dann oft ganz schlimm, gerade für Leistungssportler. Man sagt, okay, jetzt ist erstmal das Ziel, ja, Wundheilung, Narben, Fäden ziehen. Wie arbeitest du da am Anfang mit diesen Mini-Zielen?
Voll, im Endeffekt, die Wundheilung fängt ja direkt am ersten Tag schon mit an. Aber die Sachen, was wir jetzt vorher besprochen haben, spielen da natürlich eine entscheidende Rolle, damit überhaupt die Wundheilung irgendwie ablaufen kann. In erster Linie wieder Information ist auch da wieder wichtig, dass man jemanden einfach ein grob Schema aufmalt, also wie lange wird die Verletzung jetzt circa dauern oder in welchen Bereichen bewegen wir uns, wann wird was circa stattfinden, weil dann hat man ein bisschen Orientierung. So immer, ich bin immer ganz gern einen Schritt voraus und sage, okay, das wird wahrscheinlich so der nächste Step sein, auch wenn man es manchmal nicht ganz genau weiß, aber alles, was ich vorwegnehme, ist natürlich positiv, wenn es dann so eintritt, weil das wieder Vertrauen schürt und es ist nicht so, ah, okay, jetzt bin ich da irgendwie einen falschen Schritt gemacht nach irgendwie Kreuzband OP und dann ist man irgendwie hinten irgendwo mit reingestochen. Wenn ich das eben vorher schon sage, das ist ganz was Normales, ist, wenn das Transplantat genommen worden ist, dass da sich gewisse Verklebungen lösen, was auch immer, dann, ah okay, das hast du mal gesagt, gut, ist nicht schon wieder Welt zusammengebrochen und Panik ausgebrochen, sondern jemand hat das Vertrauen nur mehr geschürt und sagt, der weiß wirklich, von was er redet. Also das ist super wichtig, dass man da das Vertrauen hat. Und natürlich, dann muss man so ein bisschen eine Grobplanung machen und weiß, okay, so lange wird in etwa Entzündungszeit sein. Das muss ich dann natürlich irgendwo kontrollieren mit gewissen Markern gibt es da, wo ich mal schauen muss, okay, wie lange läuft das ab. Das ist auch was Individuelles. Gell? Es gibt Grobrichtlinien natürlich, wo man weiß, wie lange dauert es circa, aber es ist natürlich vom Eingriff abhängig, wie ist die Schwellung, wie ist der Schmerz, eben was für eine sonstigen Komponenten spielen da mit rein, weil die Wundheilung kann komplett verzögert sein bei jemandem, der einfach nur immer traumatisch irgendwas im Körper drin hat. Gell? Also das muss zuerst dann aufgearbeitet werden, bis der überhaupt den Körper nach unten fahren lässt. Gell? Jemand, der in der Nacht 17 Mal aufwacht, weil er die Bilder sieht, weil er seine Herzfrequenz dauerhaft einfach um 40 Schläge erhöht ist, der wird natürlich nie so gut die Wundheilung ablaufen lassen können, wie jemand, der aber früher schon System runterfährt und das ist einfach normaler abläuft. Das Umfeld, wer ist alle da mit dabei? Ist es jemand, wo man merkt, es ist komplett unterstützend oder ist jemand, der eher schon wieder, okay, wir müssen aber schnell, wir müssen aber das noch und da ist nur Experte und nur Meinung, weil da ist auch noch und der hat auch schon noch jemanden operiert. Das bringt dann aber extreme Unruhe rein. Deshalb, ich würde sagen, unser Job war es in der Phase ja zu schauen, wer spielt alle eine Rolle in dem ganzen Bereich und wer spielt aber keine Rolle. Mhm. Ja? Also den Inner Circle, sage ich jetzt mal, so klein wie möglich zu halten. Ja? Also da braucht man keine Einflüsterer die ganze Zeit. Ja, die gibt es sowieso von Haus aus, aber das ist unser Job, das auch ein bisschen fernzuhalten und schauen, dass man wirklich in die Bereiche, die man klar definiert hat, wo jeder seine Rolle kennt, wo man weiß, okay, wie spielt man sich die Bälle zu, welche Kommunikationsebene gibt und das auch wirklich dem Athleten, der Athletin auch vermittelt. So und so schaut der Austausch aus. Dass jeder weiß, was der andere irgendwo macht, das schafft einfach einen guten Prozess und dann kann man einfach weiterschauen. Ja, und ich sage, in der ersten Wundheilung ist natürlich auch so, oder werden noch keine großen Sprünge jetzt gemacht, sondern auch wieder unterstützend. Da können erste physiotherapeutische Maßnahmen mit dabei sein, Lymphdrainagen, die Narbe muss man sich mal ein bisschen anschauen, je nachdem, wie es da ausschaut. Man kann aber auch im restlichen Körper schon vorzu gewisse Sachen irgendwo machen. Alles natürlich so, dass jetzt sagt, okay, die Entzündungsphase kann immer noch gut ablaufen. Ich kann wieder aufs Nervensystem nach wie vor mit einwirken. Auch das hat wieder einen positiven Einfluss. Also ich kann schon trotzdem viel machen, auch wenn es in Summe wahrscheinlich für die Athleten zu wenig ist. Klarerweise, die möchten ja natürlich schon wieder irgendwo am Eisen sein oder irgendwie was machen. Aber das kommt dann, das kommt dann. Ja, also die Akutphase, also wir sind jetzt in der Wundheilungsphase, es gibt auch also Akutphase von der Wundheilung, Entzündungsphase. Und dann fängt das Ganze eigentlich zu greifen an, wo man merkt, in der Proliferationsphase, wenn man das so nennt, wo sich das Gewebe wieder aufbaut, wo wieder Vorzugbewegung möglich ist und das man sukzessive einfach auch steigern kann. Schauen, wie der restliche Körper vor allem mit dazu geholt werden kann. Gell? Dadurch ist auch für die hormonelle Balance natürlich super wichtig, dass man schaut, wenn jetzt am Unterkörper irgendwas passiert ist, dass man vielleicht den Oberkörper mit involviert in einem guten Rahmen, dass man schaut, dass so wenig Muskelmasse wie möglich verloren geht, spielt natürlich die Ernährungskomponente wieder eine ganz entscheidende Rolle. Also da sind viele Faktoren, die immer wieder eine große Rolle spielen während dem ganzen Prozess, aber da passiert was. Und das ist meistens die Phase, wo die Athleten, Athletinnen merken, hey cool, da geht wieder was, ich kann wieder was machen, ich bin wieder irgendwo aktiver, ich bin jetzt wirklich in der Reha. Das ist vielleicht am Anfang nur einfach etwas, was noch nicht ganz zugelassen wird. Ja.
Ich hab dazu einen ganz spannenden Satz, ich weiß leider nicht mehr wo, gelesen, dass man nicht versuchen sollte, um die Verletzung herum zu trainieren. weil du es gerade beschrieben hast, habe ich eine Verletzung an den Beinen oder am Oberkörper und mache dann dementsprechend was an den Beinen oder andersrum. Also dass man nicht anfängt, ich versuche um die Verletzung herum die Muskulatur schon wieder zu stärken, sondern in der Phase, wo das noch nicht möglich ist, weil vielleicht das Gewebe auch noch nicht stark genug ist, Bänder, Sehnen, dass man auch da eine Chance sieht, vielleicht in Bereichen zu arbeiten, aber dafür zu 100% und konsequent, aber nicht anfängt so halbherzig um die Verletzung herum zu trainieren.
Ja, würde ich nicht ganz unterschreiben. Ja. Ist natürlich wieder vom Fall zu Fall unterschiedlich und man muss schauen, okay, wann macht wo was Sinn. In gewisser Weise macht es natürlich schon Sinn, einfach auch schon ansteuerungsmäßig, vielleicht auch von einer Gefäßversorgung, vielleicht auch von einer Nervenversorgung, dass das einfach gewährleistet ist. Also das ist in der Phase natürlich super wichtig, dass ich das einfach schaffen kann, mit welchen Mitteln auch immer. Da spielt natürlich gerade manualtherapeutisch eine große Rolle, aber auch in der aktiven Therapie. Also ich kann da schon einiges machen, damit einfach das gewährleistet ist, dass der Heilungsprozess, der unterm Strich, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einfach auch im Körper selber abläuft. Also wir sind ja keine Wunderheiler, die jetzt da irgendwo Hände auflegen und dann saugen wir da irgendwie was raus, sondern wir können immer nur unterstützend dazu beitragen. Und da gibt es halt verschiedene Wege, die daran führen. Ich weiß, worauf du raus willst, dass natürlich jetzt ein Unterschied ist zwischen jetzt wirklich Training was unterstützt jetzt das Ganze? Das heißt, es ist im ersten Teil der Reha natürlich ist es weniger. Gell? Ich muss immer schauen, das ist nur das Gewebe, was sich neu anlagert, ist einfach noch nicht belastbar. Gell? Das lagert sich kreuz und quer an, je nachdem, was für ein Material irgendwo verletzt ist. Da müssen nochmal zuerst Blutgefäße damit dazukommen, Nervenversorgung, dass sich das alles auch wieder findet. Und das ist aber Gewebe, was ich noch nicht mega belasten kann. Das heißt, der Reiz darf auch nicht zu groß sein. Gell? Aber das ist etwas, wo ich schauen muss. Ich muss mich natürlich auch in der Phase so ein bisschen herantasten und schauen, was haltet wer aus. Was ist gerade das Limit, was gerade geht, wo ich sage, okay, da macht jemand einen gewissen Fortschritt, aber nicht so, dass wieder die Entzündungszeichen so groß werden, dass ich wieder eine Phase nach hinten falle oder wieder zwei Schritte nach hinten mache. Ist vielleicht auch wichtig, ich meine, keine Reha läuft nur steil nach oben, wenn man sich so eine Kurve vorstellt, sondern es ist immer so ein bisschen, geht nach oben, dann wird es wieder flacher, hoffentlich nicht nach unten, manchmal auch ein bisschen nach unten, dann wieder hoch, dann wieder, also das ist ganz was Normales und das vermittle ich auch meinen Patientinnen, weil ich glaube, dass das schon auch wichtig ist, dass man das am Schirm hat, dass es nicht immer nur steil bergauf geht, weil viele haben jetzt bin ich da irgendwie, habe die besten Voraussetzungen, weil ich habe da einen Physio, ich habe da einen Trainer, ich habe sogar einen Psychologen und so weiter. Und jetzt muss ich alles steil bergauf gehen. Sondern es gibt Phasen, da wo ich wieder auf den Körper hören muss. Da passiert was im Körper. Ich muss das immer als positives Signal sehen und sagen, ich merke, der Körper arbeitet. Der reagiert jetzt auf die Reize. Ja? Und das ist auch was Wichtiges, dass ich das dann auch vermitteln kann. Also, wie gesagt, ich kann sehr wohl um das Ding herum arbeiten. Aber ich muss natürlich schon genau wissen, was ich mache. Und jetzt einfach nur sinnlos reintrainieren oder rein irgendwas machen, das ist sowieso wie bei allen Bereichen, macht natürlich keinen Sinn.
Ja. Ich glaube, du hast es jetzt zum Schluss genauso war es auch gemeint, dass man dann einfach bei den Bereichen um die Verletzung herum vielleicht für Athletin oder auch Sportler nochmal definieren muss, was wir jetzt da genau machen können. Aber dass das Gewohnte von vorher einfach noch nicht möglich ist. Aber man vielleicht gewohntes Krafttraining dafür ein bisschen mehr im Oberkörper kompensieren kann, wenn man zum Beispiel eine Knieverletzung hat, aber natürlich am Knie andere Art von Training oder Ansteuerung, was ja relativ schnell auch wieder geht, machen kann. Oder auch sogar mentales Training. Also gibt ja total schöne Studien, dass nur die Vorstellung von bestimmten Bewegungen ja den Muskel auch schon wieder aktiviert über das zentrale Nervensystem. Das finde ich ganz, ganz spannend, damit auch schon zu arbeiten. In einem sehr frühen Bereich auch schon, oder Stadion?
Voll, super spannend. Das ist ja das, was ich vorher ansprechen wollte, wo man sagt, okay, ich bin jetzt nicht nur Passagier und lasse die anderen machen, sondern ich kann selber das beeinflussen. Ich kann jetzt selber das Gefühl, ich möchte jetzt meinen Fuß spüren, ich möchte jetzt meine Zehen spüren, auch wenn vielleicht nur keine aktive Bewegung möglich ist, aber ich möchte es jetzt wieder spüren. Ich möchte einfach den Körper durchscannen, ich möchte ins Knie rein, in die Hüfte rein und so weiter. Also ich kann da schon sehr, sehr viel machen. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes, dass ich auf so einer Ebene irgendwo arbeite. Da muss man natürlich schauen, wer hat welchen Zugang da dazu. Gell? Also das ist nicht für jedermann, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn sich jemand darauf einlässt, super cool und hat definitiv eine Wirkung. Ja, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Sport im Kopf, Teil 1 von 2 mit Sportwissenschaftler und Reha-Trainer Christopher Schröck. Das nächste Mal geht's weiter mit der Reha-Phase und natürlich der vierten Phase, der Wettkampfvorbereitungsphase. Außerdem sprechen wir über die Rolle der Physiotherapeuten, die Herausforderungen der in der Öffentlichkeit stehenden Athleten und Athletinnen, wie man wann Ziele setzt und wann die Gretchenfrage gestellt wird, ob und wie es weitergeht. Natürlich gibt es auch immer einen Transfer zum Nicht-Profisportlern. Über Feedback und Anregungen freue ich mich. E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes.
Außerdem freue ich mich sehr, wenn ihr das nächste Mal auch wieder bei Sport im Kopf dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden. Liebe Grie, vielen Dank für Teil 1.